Ja, ihr Lieben, wenn man euch hört und hört, was so passiert, aber auch mit welcher Haltung es hier eingebracht wird, vorgetragen wird, dann spiegelt es die Überzeugung wider, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Und wir stehen nur noch am Anfang des Jahres, auch wenn schon ein paar Tage vergangen sind. In allen Gemeinden, überall in Gottesdiensten wurde das Thema Gott ist ein Gott, der dich sieht, behandelt, bewegt und auch bei uns schon. Das ist ja gar keine Frage und trotzdem möchte ich noch einmal ein bisschen vielleicht aus einem anderen Blickwinkel darauf zurückkommen und hoffe, dass in dieser Zeit der Erschütterung und der Schwierigkeiten, die wir einfach sehen und der täglichen Beanspruchung, wo wir herausgefordert sind, ganz persönlich, wie wir es ja auch heute hier gehört haben von einigen, und wir wissen ja auch, was in unserem Leben so passiert, aber vor allen Dingen, was auch in der Welt passiert. Es ist ja wirklich ein Elend, was wir erleben, wenn wir an die Türkei denken, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit. Es zerreißt einem das Herz und dann rückt plötzlich der Ukraine-Krieg in den Hintergrund und dann ist die Pandemie eigentlich schon fast vergessen. Und das sind alles Dinge, die müssen wir aushalten und da stehen wir mittendrin. Das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Und dann ist es so gut, wenn wir uns an unseren Gott erinnern, an diesen Gott, an wo wir Halt finden können, wo wir Zuversicht haben können. Und vielleicht gelingt es mir ein bisschen in dieser Predigt und heute hier diesen Blickwinkel auch trotz allem oder in allem eben der Ermutigung, der Erfrischung, der Rückbesinnung auf das Wesentliche, das wir in uns tragen und wo es manchmal ist wie so eine Gardine, die man von dem Fenster wegziehen kann und dann plötzlich das Bild viel klarer wird und sichtbarer wird. Wir haben heute in dem Lied gesungen, dass wir ein Haus des Lobes bauen wollen. Und das ist ja, worum es uns geht im Gottesdienst. Wenn wir sind ja hier nicht hier, weil wir Wohlfühlchristen sind und es brauchen mal wieder eine Wellnesszeit hier zu haben, sondern weil wir Gott die Ehre geben wollen. Amen. Und wir haben da gesungen, wir sehen uns nach deiner Gegenwart. Hey, und da hat ja wohl jeder von uns ein Ja, oder? Also wir strecken uns aus, wir mögen es, die Gegenwart Gottes und wir möchten sie am besten emotional, körperlich, physisch fühlen. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß auch, was das für eine Empfindung ist und wie der Heilige Geist wirken kann und danach strecken wir uns aus, aber wir strecken uns in allem danach aus, dass Gottes Gegenwart wirksam und spürbar ist. Und es fühlt sich ja auch gut an, auch eben genau in diesen Erschütterungen der Zeit, dass da ein Gott ist, der uns sieht, der einen Blick auf uns hat, der seine schützende Hand über uns hält. Und in allem auch zu erkennen, dass es Gott ist und dass wir zwar wissen, dass Medikamente und Operationen und Menschen, die das gelernt haben oder wo es auch immer sein mag, ob nun emotional, physisch, medizinisch, die uns helfen können und trotzdem darin eben die Hand Gottes zu sehen und in allem diese beschützende Seite von Gott zu entdecken. Das gibt Halt und Zuversicht in dieser manchmal fast hoffnungslos wirkenden Zeit. Aber nun haben wir gesungen, wir sehen uns nach deiner Gegenwart und dann, und ich habe selber fast drüber weggesungen, und zwar nicht nur heute, sondern wir haben es ja vor 2 Wochen schon mal gesungen und mir ist das Lied durchaus vertraut, aber ich habe immer drüber weggesungen. Mir ist es nie so aufgefallen. Ist euch der Satz aufgefallen? Nichts, Herr, erfüllt dein Herz wie meine Gegenwart. Schreibfehler, oder? Erstmal denkt man Schreibfehler. Ich habe mich sogar am Anfang versungen oder verredet. Also die Melodie stimmte, aber die Worte nicht. Meine Gegenwart? Gott wünscht sich nichts mehr als meine Gegenwart? Was für eine Anmaßung. Geht doch gar nicht. Gut, hat sich jetzt ein Liederdichter ausgedacht. Aber der hat sich dabei was gedacht. Und ich glaube, als er das geschrieben hat, war er vom Geist geführt oder vom Geist erfüllt. Der hat sich richtig was dabei gedacht. Wenn Gott mich nicht aus den Augen verliert, wie sieht und erlebt er mich dann? Wohin schaue ich? Wohin schaust du? Halten wir Blickkontakt zu Gott? Oder laufen wir mit tief gesenktem Blick durchs Leben und Gott sieht möglicherweise nur meinen immer kahler werdenden Hinterkopf? Wie ist es bei dir, wenn du jemanden anschaust und seinen Blick suchst und er schaut nicht hin? Wie fühlt sich das an? Irgendwie nicht wertschätzend, oder? Also geehrt fühle ich mich dann jedenfalls nicht. Vielleicht schaffe ich es, neutral zu bleiben. Vielleicht bin ich sogar verletzt. Und wie ist es dann umgekehrt, wenn dieser sehnsüchtig erwartete Blick erwidert wird? So wie bei zwei Liebenden, die sich so im ersten Blickkontakt berühren möchten. Und wenn dann zunächst zaghaft und dann zunehmend, wie glücklich, welche Freude kommt dann auf, wenn dieser Blick erwidert wird. Wenn es endlich stattgefunden hat, sie hat mich angesehen, er hat zurückgeblickt. Was für ein Glück durchströmt mich doch dann. Nun, im 2. Korintherbrief schreibt Paulus im 3. Kapitel, Vers 18 nachzulesen. Ich lese mal aus der Genfer Übersetzung. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Geistes. Mein Gedanke dazu war, wenn ich den Blick Gottes erwidere, weil er sieht mich, ihn anschaue, seine Gegenwart aktiv suche, also zu ihm hinschaue, werde ich seine Liebe, seine Herrlichkeit widerspiegeln, nicht nur erleben. Für mich klingt das so wie ansteckendes Glück, ansteckende Glückseligkeit, ansteckende Herrlichkeit, ansteckende Gesundheit. Ich glaube, Guido, du hattest in der letzten Predigt diesen Begriff benutzt. Nun kann es sein, dass du vielleicht diesen Blickkontakt nicht hast. Was kannst du nun tun? Was kann ich tun, wenn mir dieser Blickkontakt fehlt? Vielleicht auch abhanden gekommen ist. Ich kann darauf warten, dass Gott ihn mir schenkt. Dass Jesus mich in irgendeiner Weise inspiriert und ich es irgendwie wieder schaffe, zurückzuschauen, den Blick zu erwidern. Ich kann auch enttäuscht sein, dass es nicht geschieht. Du kannst dich aber auch heute entscheiden, diesen Blick zu erneuern, die Augen zu heben, den Kopf zu heben. Herr, hier bin ich. Ich erwidere deinen Liebesblick. Was ich tun möchte. Sage mir, was du von mir möchtest. Und vielleicht ist es gerade nicht das Tun. Vielleicht ist es auch nur das Innehalten. Vielleicht möchtest du auch nur den Moment mit mir genießen. Und ich darf dein Antlitz ansehen. Aber der Richtungswechsel kann so viel auslösen. Wir schauen nicht mehr mit gesenktem Blick auf das Problem, sondern wir wenden uns hin zu unserem Gott. Und vielleicht noch mal eine kleine Verdeutlichung, und Guido und Jutta, jetzt müsst ihr herhalten. Guido und Jutta waren bei uns und sie haben berichtet, dass der Durchlauferhitzer nicht mehr funktioniert. Und sie waren ziemlich fertig, weil ja so ein paar andere Kleinigkeiten auch ihr Leben gerade nicht gerade nur einfach machen. Und naja, wenn dann so viel noch da ist, dann kommt ja das nächste Problem noch mehr zur Unzeit. Kennt ihr das? Wenn man so mittendrin ist und es reicht eigentlich und dann kommt noch was. Und neben dem, dass sie nun einfach ziemlich entnervt waren, war nun die Frage, Klempner bestellen, teuer und wie schnell kommt der überhaupt und vermutlich Durchlauferhitzer austauschen, noch teurer und wenn ja, wann überhaupt lieferbar und machbar. In jedem Fall fehlte warmes Wasser und das mit einem Baby im Haus und anstehendem Gastbesuch. Okay, ich habe das eine Weile gehört und ich will ja nicht unbedingt sagen, dass ich nun der Mann für alle Fälle bin, aber sagen wir mal so, handwerkliche Dinge, handwerkliche Herausforderungen sind nicht etwas, was mich nun abschreckt, sondern aus einer Herkunftsfamilie von Handwerkern kommend und selber eigentlich auch alles Mögliche schon gemacht, habe ich gedacht, naja, einen Check können wir mal wenigstens machen. Also am nächsten Tag schaue ich vorbei und habe den Werkzeugkoffer dabei. Erster Check, Strom ist da. Zweiter Check, Sicherheitsschalter ist okay. Dritter Check, Wasser kommt auch. Aber irgendwie wenig. Komisch, wenig. Ich schaute mich um und hört ihr, ich machte einen Richtungswechsel. Ich blickte woanders hin. Und ich sah auf der anderen Seite das Waschbecken mit dem Eckventil. Und nachdem wir dann festgestellt haben, dass das Eckventil auch weiter aufgedreht werden kann und mehr Wasser aus dem Wasserhahn rauskommt, funktionierte plötzlich auch der Durchlauferhitzer. Weil der Durchlauferhitzer funktioniert so, dass nur wenn eine bestimmte Menge durch den Durchlauferhitzer fließt, er überhaupt sich einschaltet. Wenn es sich um eine Mindermenge handelt, dann schaltet er sich nicht ein. Ergebnis: Blickwinkel ändern kann helfen. Und manchmal reicht es auch, dass man einfach mal schaut, ob es vielleicht nicht eine Mindermenge ist, die nur noch durch mich hindurchströmt und durch den Schalter nicht mehr zum Einschalten bringt. Und dann ist die Frage, ob es nicht notwendig ist, mal den Hahn ein bisschen aufzudrehen in sich selbst und darauf zu achten, dass die Durchflussmenge wieder stimmt. Wir neigen dazu, uns oft auf das Problem zu fokussieren. Kein warmes Wasser, Durchlauferhitzer, Klempner, Kosten. Und merken gar nicht, dass die Umfeldbedingungen, die in unserem Leben existieren und die wir manchmal selber eingerichtet haben, wie zum Beispiel die Einstellung des Eckventils, manchmal einfach behoben werden können und sogar durch uns selbst und nur einen anderen Blickwinkel brauchen. Vielleicht auch mal jemand, der vorbeischaut. Oder wir sind so beschäftigt mit dem Problem und blicken wie gebannt, wie das Kaninchen auf die Schlange, statt uns von dem Problem wegzuwenden, hin zu Gott zu wenden. Die Wegwendung von dem Problem und die Hinwendung zu Gott hat für mich zwei wesentliche Aspekte. Es gibt einmal den psychologischen Aspekt, indem ich mich von etwas wegwende und mit etwas anderem beschäftige, werde ich abgelenkt und es führt dazu, dass ich nicht mehr in der Spirale bleibe, in dieser Denkspirale. Ich kenne das auch. Ich weiß nicht, das geht vielleicht jedem so, also dass ich nicht oft, aber es passiert, dass ich nachts aufwache und dann bin ich in so einem Kopfkino. Und dann bin ich in so einer Spirale drin. Und da gibt es für mich immer wiederkehrend das gleiche, die gleiche sozusagen Herangehensweise. Ich wende mich weg von dem Thema und ich lenke mich ab. Ich wende mich etwas Schönem zu. Aber das ist ja nur das psychologische Moment. Also dafür brauche ich nicht Jesus. Das kannst du einfach machen, indem du an einen Urlaub denkst oder an, weiß ich nicht, an Geburten von Enkelkindern oder sonst was und schon bist du abgelenkt. Alles gut. Aber vielleicht verpassen wir dann eine wesentliche Chance. Denn ich glaube, dass in der Hinwendung zu dem Schönen, nämlich zu dem Schönsten, was es überhaupt gibt, zu der Herrlichkeit, die es herrlicher nicht gibt, nämlich zu unserem Gott, dass in der Hinwendung ein zweiter wesentlicher Aspekt steckt. Nämlich nicht nur die Ablenkung, sondern das Hingezogenwerden zu etwas viel Schönerem, zur Herrlichkeit Gottes, wo ein geistliches Moment entsteht und wo Frieden über mich kommt. Und so ist es nicht, dass ich die permanente Ablenkung brauche, sondern wenn ich die Erfahrung mache, dann gehe ich einfach zu Gott im Gebet und es dauert nicht lange und ich finde Frieden und ich kann weiterschlafen. Und wenn ich ihn nicht finde, dann stehe ich auf und setze mich in den Sessel und dann kann ich da weiterschlafen. Aber ich schlafe weiter. Und wie das so ist, bei Licht besehen, das kennt ihr auch alle, und bei Gott ist Licht, sehen die Dinge oft ganz anders aus. Im Psalm 21 bringt David seine Freude zum Ausdruck und jubelt Gott zu, der ihn zum König gemacht hat. Er sagt, du lässt ihn, also mich David, den König, du lässt ihn für alle Zeiten zum Segen werden. Mit Freude beschenkst du ihn, weil du ihm dein Angesicht zuwendest. Hier bringt David genau das zum Ausdruck. Er sieht, dass Gott ihn sieht, dass er ihn im Blick hat, das Angesicht ihm zuwendet. Aber dann im Psalm 27 können wir wahrnehmen, dass der Blickkontakt mit Gott für David keine Einbahnstraße ist. Er wendete sich voller Zuversicht und mit ganzem Herzen Gott zu und formulierte das unter anderem so. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Es ist nicht nur die Inanspruchnahme, Gott sieht mich, sondern es ist auch die klare Erwiderung dieser Liebe, der Liebesblick, der Blickkontakt, der gesucht wird. Und in der Bibel finden wir das Wort Angesicht Gottes oder Antlitz im Alten Testament ungefähr an 100 Stellen. Panim, Angesicht, in die Nähe Gottes und die Beziehung, dieses zum Ausdruck zu bringen. Und nun mit diesem Begriff Gesicht, Angesicht, verbindet sich Sicht, das Sehen, das Sehvermögen, das Ansehen und eben das Gesicht, das ich sehe. Und mit tiefer Überzeugung wusste David, dass der Gott, der ihn sieht und der Blickkontakt mit ihm suchte, dass er, wenn er wieder diesen Blick erwidert, dass er dann in einer Herzensbeziehung und nicht nur im Blickkontakt mit ihm ist. Also wenn wir sagen, wir wollen in seine Gegenwart, wir wollen vor sein Angesicht kommen, dann ist es etwas, wo wir zum Ausdruck bringen, wir wollen in seine Nähe, wir wollen in Beziehung, wir wollen in eine Herzensbeziehung mit ihm kommen. Und Herzensbeziehung ist keine Einbahnstraße. Wie heißt es so schön, in Beziehungen muss man investieren, sonst vertrocknen sie. Gott investiert permanent in unsere Beziehung. Wohin schaust du? Schauen wir uns ein biblisches Beispiel an. Und damit möchte ich gerne ein Stückchen noch weitergehen. Und schauen uns einmal Mose an. Auf Geheiß Gottes an Mose sollten Aaron und seine Söhne das Volk Israel segnen. Und diesen priesterlichen Segen, den kennen wir alle. Er wird oft hier auch ausgesprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das war das, was damals von damals aufgeschrieben ist und schöner, ja gerade salbungsvoller kann man es ja nicht ausdrücken. In der Übersetzung der Hoffnung für alle steht dann weiter, dass Gott sagt, so sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen und ich selber werde mein Volk segnen. Und nun also, da wir in Jesus Christus auch Teil seines Volkes sind, gilt das doch auch für uns, oder? Also indem Gott dich sieht, sein Angesicht über dir leuchtet, segnet er dich. Was also sollte uns daran hindern, seinen Blick zu erwidern? Wenn wir dann aber weitergehen von Mose noch uns das anschauen, dann können wir lesen, und wir alle, denke ich, kennen auch die Stelle mit der Begegnung auf dem Berg, dass dort ein Glanz auf seinem Gesicht lag und sich so die Herrlichkeit Gottes in ihm widerspiegelte. Mose erstmal, ich rede jetzt erstmal nur von Mose. Ja, also wir kommen dahin. Geduld. Es war ein Glanz und eine Herrlichkeit, die so stark war, dass Moses sein Gesicht mit einer Decke verhüllen musste, weil es ist nicht so richtig darüber geschrieben, aber man davon ausgehen musste, die Menschen konnten es nicht ertragen. Und nun, was denkst du, was denken wir? Ist das einzigartig gewesen bei Mose? War das etwas, was Mose vorenthalten war in dieser besonderen Situation der 10 Gebote etc.? Ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass es für alle Menschen, Guido, die in Jesus Christus sind, ebenso gilt. Und dass wenn wir seine Herrlichkeit suchen und sein Angesicht suchen, wenn wir vor ihn treten, dass sich dann seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und sag das doch einfach mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin. In dir spiegelt sich in Jesus Christus seine Herrlichkeit wieder. Sag das einfach mal kurz. Ja, wir sagen das so und vielleicht spürt ihr es auch. Es ist irgendwie ein Selbstverständnis einerseits und andererseits trotzdem immer noch so ein, ja, bei dir schon, aber bei mir, ich weiß nicht. Und wie bei Moses ist es nicht von Bedeutung, und das finde ich ist ein entscheidender Punkt, ist es nicht von Bedeutung, es steht da sogar, dass er das selber nicht gemerkt hat. Du musst es nicht merken. Das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass die anderen das merken. Und ich merke, oder ihr merkt vielleicht auch, dass es mir jetzt mehr und mehr um diese dritte Dimension geht. Wir waren jetzt bei dem Blick, den Gott auf uns hat. Wir haben den Blick, den wir zu Gott hinwenden. Und jetzt geht es aber um noch etwas anderes. Da ist jetzt plötzlich ein Glanz auf unserem Antlitz. Es spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes wieder. Also ist es okay, so Auge in Auge mit Gott, ich, mir, mein Gott und ich, Wohlfühlchristentum und dann ist alles gut und dann gehen wir eben halt gepampert und mit Milch versorgt aus dem Gottesdienst? Oder geht es uns um mehr? Geht es uns darum, dass diese Herrlichkeit hinausgeht in die Welt? Für unser emotionales und geistliches Leben ist es erstmal attraktiv, dieses Auge in Auge. Ich möchte gerne lesen in dem Paulusbrief an die Korinther im zweiten Brief im Vers 3, Vers 12 bis 18. Ich lese aus der Genfer Übersetzung. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit dem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Moses vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Der Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hier drückt Paulus etwas geradezu Unfassbares für mich aus. Die Herrlichkeit Gottes soll sich in uns wie ein Spiegelbild wiederfinden. Wir stehen also nicht nur vor Gottes Angesicht, nein, wir werden umgestaltet. Es ist also eine Transformation und wir werden ihm immer ähnlicher. Wir werden zu Gesichtsträgern Gottes. Wir spiegeln Jesus Christus wider. Eine dann unantastbare Ehre, die sich in uns widerspiegelt. Nicht unsere, nein, Gottes Ehre. Und merken wir das selbst? Nein, ich sagte schon, das ist nicht entscheidend. Vielleicht ist es sogar besser, dass wir es nicht merken, dann behalten wir wenigstens Bodenhaftung. Josef, wir sind einige Strecken gegangen durch verschiedene Institutionen in der Zeit, wo du hier in Deutschland warst, am Anfang. Und ich erinnere mich an viele dieser Begegnungen in Behörden und sonst wo, wo du mich jedes Mal gefragt hast, hey Papa, warum kennen die dich alle? Und ich kannte keinen von denen. Und es passierte Unfassbares. Geld wurde ausgezahlt an Stellen, wo wir eigentlich gedacht haben, wir brauchen lange Wege. Aufenthaltsgenehmigungen wurden erteilt, obwohl wir nur fragen wollten, wie man das machen muss. Und in dem Berufsaufbauwerk, wo wir geschaut haben, ob es da vielleicht eine Ausbildungsmöglichkeit für dich gibt, kommen wir an und ein Mann kommt mir entgegen, den ich noch nie gesehen habe in meinem Leben, etwa fast gleich alt, guckt mich an und sagt, unfassbar. Und mein erster Gedanke ist, was hat er genommen? Und dann bringt er uns in das innerste Heiligtum dieses Berufsaufbauwerkes, nämlich in eine Ledergruppensitzecke und kommt mit einem Teller Schokoküsse zurück und sagt, herzlich willkommen. Und ich erzähle das jetzt einfach, weil es so mitten aus dem Leben ist und ich habe nichts gemerkt, wirklich. Ich habe nichts gemerkt und erst hinterher ist mir bewusst geworden, ja, das muss es gewesen sein. Und es ist gut, dass ich nichts gemerkt habe. Und ich finde auch, wir müssen achtsam damit sein. Und ich sage das mit aller Vorsicht hier, damit es nicht dazu führt, dass wir dann so als die besseren Menschen durch die Gegend laufen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern einfach dieses Bewusstsein. Stell dir doch einfach vor, der Glanz seiner Herrlichkeit liegt auf dir und er wird in die Welt hineingetragen. Was gibt es denn für ein schöneres, ermutigenderes, tolleres Leben, als genau das zu wissen und das zu kennen? Und nicht dabei abzuheben, sondern bodenständig zu bleiben und es in die Welt zu tragen. Also nicht so, wie ich das auch einmal erlebt habe. Ich bin ja viel in Krankenhäusern unterwegs, laufe durch einen Flur, komme an eine Ecke und es kommt mir eine Krankenschwester entgegen, guckt zu mir auf und sagt, oh Gott. Und ich sage zu ihr, nein, ich bin's nicht. Wirklich, ich habe es wirklich, das ist jetzt kein hierfür fertig gemachter Joke. Ich habe das gesagt. Ich konnte leider keine Predigt anschließen, sie musste weiter. Und ich kann es auch verstehen, sie hatte wirklich wichtige Dinge zu tun. Oder mein Großcousin, ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt, unsere Cousine oder seine Frau stirbt. Und sie ist eine tolle Frau. Sie hat ihr Leben verschenkt für Menschen. Sie ist wirklich unterwegs gewesen. Es war einfach toll. Sie wurde krank. Sie war relativ alt. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie will keine lebensverlängernden Maßnahmen. Sie hat gesagt, Horst, du musst jetzt zu mir kommen. Wir müssen reden. Dann hat sie mit ihm geredet und hat gesagt, was jetzt passieren wird. Sie wusste das, weil sie auch im Gesundheitswesen kam und wusste genau, was jetzt mit ihr passiert. Sie schlief und war nicht mehr ansprechbar. Er lag schon immer bei ihr mit im Zimmer, hatte ein Bett dort, hat sich immer nachts gefragt, atmet sie noch und so. Also sie war nicht mehr ansprechbar. Er kommt zurück, weil er mal aus dem Zimmer musste. Sie richtet sich auf und sagt, Jesus, ich komme zu dir. Und er sagt, ich konnte die Herrlichkeit, die von ihr ausging, nicht ertragen. Ich musste den Blick abwenden. Und er ist wirklich ein tiefgläubiger Mann und auch nicht jemand, der dazu so, wer weiß, was über Zeichnungen neigt. Das war, es läuft mir immer noch den Rücken runter, wenn ich das erzähle, weil ich es mir so vorstellen kann, auch bei den beiden Menschen so vorstellen kann, diese innige Beziehung, die sie hatten, aber die sie auch zu Jesus hatten. Und ich glaube einfach, dass wir das annehmen können. Und so ein bisschen, wenn ich mir das alles anschaue, David sagt, du lässt mich für alle Zeiten zum Segen werden, mit Freude beschenkst du mich, weil du mir dein Angesicht zuwendest. Und da sind wir jetzt bei diesem Punkt, wo ist diese wertschätzende Aspekt dieses Geschenkes Gottes an uns, dass wir es weitergeben. Wir haben ja manchmal, ich weiß nicht, ob das auch bei euch so eine Kultur ist, wir mussten uns da ziemlich auch verändern in unserer Kultur und in unserem Verhalten. Wenn du ein Geschenk bekommst, denkst du ja, das Geschenk musst du für dich verbrauchen, weil das hat dir ja jemand geschenkt und das kannst du ja nicht irgendwie jemandem anderen geben. Aber aus dem, was mir geschenkt worden ist, andere zu beschenken, ist eigentlich etwas sehr Biblisches. Also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, gebe ich es weiter. Das meinte ich jetzt nicht. Sondern vielleicht gerade das, was mir besonders gefallen hat, gebe ich weiter. Und damit komme ich dann auch zum Ende und möchte einfach nochmal zusammenfassen. Also aus dieser Liebesbeziehung zu diesem dreieinigen Gott, von dem das Ganze ausgeht, der dich zuerst geliebt hat, schauen wir zu ihm auf und erwidern seine Liebe und wir werden ein Segen für andere werden. Es ist sowas Trilaterales. Deshalb nehmen wir diese Botschaft, diese Jahreslosungsbotschaft. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir nehmen sie aus vollem Herzen an. Es gibt keinen Grund, sie zu relativieren. Jedoch betrachten wir es nicht als Einbahnstraße, sondern als etwas, wo wir den Blick erwidern. Wir schauen zurück. Wir stehen im Blickkontakt mit Gott wie Liebende. Wir suchen die Beziehung, die Intimität mit ihm und das mit Leidenschaft und mit unserem ganzen Sein. Und wir strecken uns dabei auch danach aus, ganz bewusst, dass dieser Abglanz, dieses Ebenbild, diese Transformation in uns stattfindet, die dann diese Herrlichkeit widerspiegelt, die Jesus Christus immer ähnlicher wird. Und wir bleiben dort nicht stehen, sondern wir wenden uns den Menschen liebevoll zu. Denn Mose kam vom Berg und er hatte diesen Glanz auf seinem Angesicht. Und die Menschen hatten Mühe, sich ihm zu nahen. Und was tat Mose dann, wenn man das nämlich liest? Er sprach zu ihnen und als er zu ihnen sprach, nahten sie sich ihm. Es war ein erster Schritt von ihm notwendig. Es war eine Entscheidung, ich spreche sie an. Er hätte ja auch genauso gut sagen können, also hey, die sind so verschreckt, ich ziehe mich jetzt zurück und gehe ins Zelt. Nein, er sprach sie an und sie nahten sich ihm. Genau das wollen wir erleben. Und deshalb laden wir andere ein, in diesen Glanz der Majestät zu treten. Wir geben den Segen weiter, mit dem wir gesegnet wurden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen gesegneten Sonntag. Eine gesegnete Zeit, ein gesegnetes Leben, ein gesegnetes 2023. Und ich segne euch im Namen unseres Königs Jesus Christus, im Glanz seiner Majestät. Amen.